Ja, hallo.
Servus.
Herzlich willkommen. Moin, moin.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dein Gesichtsausdruck war geil. Das war wie, als wenn du so was Heißes im Mutter so.
Ich wollte es diesmal besonders toll ploppen lassen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert.
Das Timing war einfach nur ein bisschen falsch. So, Timer ist gestartet.
Sehr, sehr gut, dass wir zeitlich im Rahmen bleiben.
Genau, denn nicht wundern, News haben wir heute tatsächlich keine. Einfach aus dem Grund, oder zumindest nichts Großartiges, weil wir diese Folge direkt nach der letzten Folge aufnehmen.
Genau, weil wir einen Doppelpack aufnehmen heute. Genau. Aber das spielt auch keine Rolle, weil wir endlich mal wieder
eine Bowl-Folge haben.
So, das heißt, wir wissen selber nicht, was für Themen jetzt kommen.
Genau, und der Vorteil ist, dadurch, dass wir bei mir aufnehmen, konnte ich sie auch heute nicht vergessen.
Ja, das war echt ein enormer Vorteil. Ja. Aber das Gute ist, da bin ich so ein bisschen stolz auf mich selber, ich habe es geschafft, die neuen Bowl-Themen mitzubringen.
Da kannst du auch zu Recht stolz auf dich sein.
Also es waren noch alte Themen drin. Übrigens habt ihr uns keine Themen geschickt. Ändert das, los. Nein, Spaß. Wenn euch was einfällt, dann schickt uns mal Themen dazu, wo wir in die Bowl mit reinschmeißen können. So könnt ihr auch quasi aktiv an diesem Poddy mitwirken. Mhm. Und mir sind aber nochmal so ein paar Sachen eingefallen. Ja.
Ja, ich bin mal gespannt, was wir ziehen. Ich würde auch sagen, wir schnacken nicht lang drumherum, sondern starten direkt mit der ersten Runde Schnick, Schnack, Schnuck.
Also für die, wo es noch nicht kennen, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Der, wo gewinnt, zieht ein Thema.
Genau.
Und dann besprechen wir einfach dieses Thema, was auch immer das ist.
Was uns dazu halt eben einfällt und sonstiges. Alles klar. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ich hatte Stein, Chris hatte Papier, also darf Chris anfangen. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Oh, ist eins der neuen Themen.
Ja, ich höre.
Oh, das ist ein sehr lustiges Thema. Und zwar ist das eine Frage an mich und welche du dann im Nachgang beantworten musst. Und zwar, welches Adventure-Bike würdest du Nils kaufen? Schrägstrich, Nils, welches Adventure-Bike würdest du dir kaufen?
Geil. Ja, okay, gut, dann darfst du aber auch gerne starten.
Genau.
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist eine richtig krasse Frage, weil aufgrund von deiner Größe...
Ja.
Ist es jetzt, also normalerweise könntest du auch sagen, irgendwie so eine 650er Einzylinder oder so, irgendwas leicht wendig und so weiter und so fort. Würde ich jetzt aber einfach, weil du halt einfach groß bist, nicht unbedingt machen. Und es gibt wahnsinnig viele Varianten, wo ich mir da schon durchgedacht habe.
Okay.
Und zwar zum einen, klar, eine Afrika-Twin, so eine, wie ich fahre, weil ich es geil finden würde, wenn wir so als...
als du, das wäre geil.
Mit Twin und da du ja auch Honda magst und so.
Ja, das wäre echt cool.
Wäre das schon cool und auch Retro-Bikes und so, das wäre schon geil.
Ja, das ist geil, okay.
Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, eine Yamaha 57 Super Tenere, also der Konkurrenz zu Afrika-Twin.
Ja.
Weil...
Aber alt oder neu?
Alt.
Oh, okay.
Die alte 57er Tenere. Weil ich das spannend finde, wenn wir mit zwei Bikes aus dem gleichen Jahrgang von unterschiedlichen Herstellern und die so vergleichen könnten.
Oh, das stimmt.
Und dann könnten wir auch die Bikes tauschen und so. Und das fände ich auch spannend.
Ja.
Auf der anderen Seite beim neuen Bike, klar, wäre ich bei der 700er Tenere oder eventuell auch bei der 850 GS oder so.
Ja.
Das wären so tatsächlich die Kandidaten.
Okay,
das ist ziemlich schwierig.
Ja, das ist tatsächlich schwierig.
Wenn ich dich ärgern wollen würde, würde ich sagen, die 97 KTM Adventure.
Oh, ich wusste es, dass da irgendwas kommt und ich weiß jetzt schon, dass ich da stehen würde so, Nils, ich hab dir was Neues gekauft. Ich so, was denn? Oh mein Gott, endlich ein Motorrad. Eine KTM.
Also wenn ich das mache, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich den Schlüssel von einem anderen Marker in eine KTM-Büchse reinpacke.
Es gibt doch hier diese Schlüsselüberzüge, dass du da so ein Muskelmilch-Design hast und dann ist da so eine Honda-Flüge und sowas drauf. Und dann komme ich raus und
sehr gut.
Nein. Oh ey, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich drauf reagieren würde.
Ich weiß gerade echt nicht so, ich glaube gerade aus dem Bauch raus, würde ich so buddy-technisch, würde ich dir, glaube ich, eine Afrika-Twin kaufen, eine alte.
Das ist tatsächlich
gut. Und würde die aber gleichzeitig, bevor ich sie dir geben würde, fahrwerkstechnisch komplett an dein Gewicht anpassen.
Ja, viel Spaß beim Geld ausgeben.
Das stand nicht in der Frage.
das ist aber tatsächlich cool.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen in die neue Yamaha Super Tenere verliebt, aber...
Die 1200 oder in die 700er?
Die 700er.
Das kann ich auch echt verstehen.
Da muss ich aber auch tatsächlich sagen, ich habe mich zwar ein bisschen rein verliebt, aber es wäre, glaube ich, nicht hundertprozentig mein Fall. Wenn ich mir, also wenn ich das Geld hätte und ich hätte eine freie Wahl, würde ich tatsächlich auch ein Retro-Bike nehmen. Und ja, für mich stände auch die Twin zur Debatte. Ich glaube aber sogar noch das Jahr davor, also die Generation vor deiner, weil ich die eigentlich auch ganz schick finde.
Das stimmt, ja. Ja, die würde sogar besser zu dir passen, weil die höher ist.
Ja, okay, gut, dann ist das ja auch nochmal so ein Punkt. Also da habe ich schon eine ziemliche Schwachstelle für. Oh Gott, welche... Oh. Ja, also ich überlege gerade, aber ich glaube, die Twin wäre tatsächlich das Motorrad der Wahl, einfach aus dem Grund, so wie die preislich momentan liegen, das geht ja echt, das, was du mir ja netterweise immer mal wieder schickst,
wo ich immer denke... Ganz ohne Hintergedanken.
Ja, wo ich mir immer denke, Chris, wenn ich könnte, würde ich sofort. doch, tatsächlich ja, die Twin. Cool. Und da wüsste ich auch schon direkt, dass ich die so ein bisschen rallye-mäßig designen würde.
Geil.
Das wäre tatsächlich so
mein... Das wäre schon geil. Wobei ich glaube, auch wenn du sagst, das wäre nicht ganz so dein Ding, du würdest die neue Tenere auch feiern, wenn du die fahren würdest.
Bin mir sehr, sehr sicher. Auf jeden Fall. Also glaube ich auch. Aber dadurch, dass ich ja ähnlich wie du halt auch so eine Schwäche für so Retro-Bikes habe, glaube ich tatsächlich die alte
Twin. Ja. Ja, sehr geil.
Also auch einfach, weil die schick ist. Und das ist das, was du ja auch schon sagst jetzt mit dem, was du ja noch mit deiner Twin vorhast. So diese die Möglichkeiten, die du einfach auf der Grundbasis hast, sind halt einfach geil.
Ja, ist schon cool.
Du kannst halt, du kannst in dieses wirklich typische, urtypische Reise-Enduro-Thema komplett reingehen.
Ja.
Du kannst aber auch mehr in diese Offroad-Schiene gehen, mit unterschiedlichen Stollen, anderem Fahrwerk abgestimmt und vielleicht nochmal die Core-Teilen geändert. Es ist einfach so geil, was du für eine Variabilität
da hast. Das ist schon sehr individuell einfach.
Ja, total. Ja. Also deshalb doch tatsächlich wäre es die Twin.
Ja, ist cool.
Und vom Bauchgefühl her würde ich sogar die Generation vor deiner nehmen.
Sehr geil. Hätten wir das geklärt?
Ja, die nächste Runde.
Ja.
Schnick, schnack, schnuck. Okay, diesmal wieder andersrum. Chris hat Stein, ich wollte gerade Schere sagen. Ich hatte, wie heißt denn das?
Papier.
Papier, ja, danke schön. Das, was ich in der Hand habe, ja.
Wir spielen übrigens ohne Spock, also nicht die Big Bang.
Eine alte Frage.
Ja.
Individuell versus original. Wie viel urban?
Umbau.
Ach so. Schön, dass du schon weißt. Wie viel Umbau braucht der Mensch?
Ich jetzt gespannt. Ich glaube, das könnte auch sehr kontrovers werden.
Okay, gut, dann würde ich anfangen. Also Serie versus Umbau. Ich glaube, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, man hat die finanziellen Möglichkeiten. Das würde ich einfach jetzt erstmal voraussetzen bei solchen Fragen. Dann würde ich tatsächlich sagen Umbau. Einfach aufgrund dessen, weil ich es bei mir selber erlebt habe. Gerade das Thema Fahrwerk ist für mich halt unheimlich wichtig. Okay, wie viel Umbau braucht der Mensch? Für mich ganz klar, in erster Linie so viel Umbau, dass ich als Person mit meinem Gewicht und meiner Größe mit dem Motorrad vernünftig fahren kann. Das ist für mich Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, und das ist so eine Sache, wo man sich schon drüber streiten kann, ist auf jeden Fall Aussehen und Schnickschnack in Form von jetzt zum Beispiel ein anderes Heck oder andere Farben folieren, vielleicht nochmal ein anderes Dekor ranschrauben. Das sind Zusatzdinger. Ich finde, die sollten auch sein, weil das ist ähnlich wie beim Auto. Man individualisiert ja auch sein Auto, manche mehr, manche weniger. Bei den einen ist es nur ein gewisser Felgensatz, bei anderen ist es vielleicht einfach nur irgendein Blinker oder so ein Gimmick am Rückspiegel, wie auch immer. Und für andere halt komplett abgefahrene Nummern. Deshalb, genau, so viel, dass ich damit fahren kann und dass ich das Motorrad schön finde.
Das ist cool.
Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist das auch, also gliedert sich das eigentlich so in drei Bereiche, sag ich mal.
Ja.
Einmal ist es ganz klar auch das Thema Fahrbarkeit, also sprich Fahrwerk, Geometrie, Lenkerhöhung, Rasten, den ganzen Kram, wo das Motorrad für mich besser fahrbar machen, da auf jeden Fall. Das geht auch schon so ein bisschen ins nächste Thema rein, einfach weil ich selber auch schon gemerkt habe, du schraubst auf einmal ein anderes Federbein rein, denkst dir, wow, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Weil es gigantische Unterschiede sind. Und natürlich, klar, sind die modernen Motorräder, ist das vielleicht krasser, wenn du in irgendein altes Retro-Bike ein modernes Fahrwerk einbaust. Ist der Effekt sicherlich krasser, wenn du halt auf einmal 20 Jahre Fahrwerksentwicklung einen Sprung machst, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch trotzdem noch bei neuen Bikes, wo halt in großen Serien gebaut werden, dass wenn du da dann sagst, du gehst auf ein individuelles, besseres Fahrwerk, dass du auch da heute nochmal so zweimal die Sonne aufgehen siehst quasi.
Ich habe das ja bei mir gemerkt, bei der Montesa.
Das war ja ein top aktuelles Bike.
Genau, das war Genau, das ist ja gut, okay, jetzt auch schon oder 3-4 Jahre alt, aber relativ aktuell. Und selbst da, obwohl ich habe ja bei meinem Federbein habe ich nur die Feder getauscht. Ja. Einfach eine, die etwas härter gedreht ist. Ja. Und alleine das hat schon enorme Unterschiede gemacht. Und es ist ja, also ich krieg das, ich hatte mal einen ehemaligen Freund, mit dem bin ich viel Mountainbike gefahren und der ist immer noch in der Downhill-Schiene.
Ja.
Und bei dem ist das zum Beispiel so krass, das ist auch so wie bei dir. Der hat sich halt einen individualisierten Dämpfer bauen lassen, wo es halt wirklich perfekt auf dein Gewicht und Körpergröße.
Ich wollte sagen, krass wäre jetzt, wenn wir dein Federbein nochmal zum Fahrwerkstuner geben würden und der das komplett überarbeiten und auf die anpassen
das
würde.
Das ist abartig. Ich habe das, ein Bekannter aus dem Dreisport hat das gemacht, der hat sich einen Reiger, vielen Leuten sagt das sicherlich was, ist ein sehr guter Hersteller von Federbeinen oder mit einer der guten und der hat sich das Ding jetzt eingebaut. Und er sagt, das ist ein Traum, wie das Motorrad fährt.
Krass.
Der ist so überglücklich damit.
Genau, ich hatte es mal bei der Dominator, bei der Honda Dominator, da habe ich ein Wilbers Federbein reingeschraubt, auch mit, und das war
so ein
Bett. Wow. Ja. Das war auf einmal so, am Anfang bist du halt, du bist durch die Kurve gefahren, das war schon okay, und du hast dich halt vor allem auch dran gewöhnt.
Ja.
Und dann machst du das Ding rein, ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin ein Chirurg mit einem Skalpell, der diese Kurve durchtrennt.
Ja.
Das war, also die Kurvenlinie, das war so krass. Also von dem her, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon und bin aber da halt auch so, da gibt's kein Universalrezept, du musst so ein bisschen gucken, was passt für dich. Das finde ich aber ganz, ganz wichtig, weil du einfach viel, viel, viel mehr Spaß mit dem Motorrad hast und auch sicherer fährst einfach. Dann das Thema zweite, wo ich finde, wo ein großer Fan von Umbauten bin, ist halt Funktion. Also manchmal bist du gezwungen umzubauen. Wenn du zum Beispiel sagst, du willst, was weiß ich, irgendwo durch die letzten verlassenen Gegenden in der Welt fahren, dann brauchst du zum Beispiel einfach einen größeren Tank, weil es da kein Tankstellennetz gibt oder
so. Ja, das ist ein sehr guter Punkt,
Oder wenn du Rallye fahren willst, dann brauchst du halt Navigationskrempel drauf.
Oder so eine Kleinigkeit wie bei dir mit der Griffheizung.
Oder reicht genau, schon. Zum Beispiel sowas. Da bin ich ein sehr, 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 sehr großer Fan davon und sage einfach, was du auch machen willst. Und das Dritte ist, darüber kann man jetzt streiten. Da kann man sagen, das braucht man jetzt nicht. Das ist das ganze Thema Optik und so und Bling und was weiß ich was und Individualisierung, andere Blinker folieren, lackieren, was weiß ich was. Du brauchst das nicht um Motorradfahren und es macht dich nicht zu einem besseren Motorradfahrer und es macht dein Motorrad auch nicht zwangsläufig besser und du gewinnst deshalb keine Rennen oder bringt es dich irgendwie besser über die Ziellinie von der Rallye oder du kannst auf einmal besser Hindernisse anspringen im Trail oder so irgendwas. Aber für mich ist das ganz wichtig, das ist sehr egoistisch, ich habe keinen Bock, ein Bike zu fahren, wo ich an der nächsten Ampel drauf sitze und sage, oh, wir haben das gleiche Motorrad und jede Schraube ist gleich. Da habe ich schon gar keine Lust drauf.
Okay, kann ich verstehen.
Und für mich ist halt auch, das klingt jetzt vielleicht doof, aber für mich ist irgendwie so, zeig mir dein Bike und ich sag dir, wer du bist oder wie du tickst so ein bisschen nach dem Motto. Und deshalb finde ich, sind Motorräder für mich sehr individuelle Persönlichkeiten und deshalb möchte ich gern, dass mein Motorrad genauso individuell ist wie ich mich empfinde.
Ja.
Und deshalb ist das für mich eine sehr schöne Möglichkeit und finde ich, braucht man das definitiv.
Ja, das finde ich, das ist ein sehr guter Punkt. Da bin ich auch voll und ganz bei dir. Definitiv. 100%.
Und es macht halt Spaß. Ich bin voll der Nerd, was das angeht. Ich bin ganz
komplett,
schlimm.
Komplett,
aber,
Dein Moped ist auch so eine Never-Ending-Story, was das angeht. Vollkommen okay, ne? Muss man aber dazu sagen.
Ich behaupte ja, dass sie mit den zwei Projekten, dass es dann fertig ist. Und ich weiß jetzt schon, dass es eine Lüge ist.
Ja, das ist schön, dass es dir selber auffällt. du hattest gesagt, es gliedert sich für dich in drei Bereiche. Du hattest zwei abgearbeitet.
Ich hatte Funktionalität und Fahrbarkeit. Dann hatte ich Anwendungsbereich, also für was brauche ich mein Motorrad. Ja. Und der dritte war Bling-Design und so.
Ah, alles klar. Genau. Ja gut, okay, das passt.
Genau, ja, so wäre ich quasi auch am Ende und sage Umbau und vor allem halt jeder so viel, wie er mag und so. Und
ja, genau.
Klar, ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel so ein komplettes Custom-Bike, muss ich jetzt sagen, so ein Chopper oder so, wo dann mit Lowrider-Technik und so, muss ich sagen, wäre überhaupt nicht meins, wäre auch schon einfach zu viel Show.
Ja.
Weil, genau, das ist noch ein guter Punkt, ich mag keine unnützen Umbauten. Klar, Optikfolierung, das ist vielleicht unnütz, aber es ist nur Optik. Aber ich mag jetzt halt nichts, was ein Motorrad in seiner Funktion verschlechtert oder einschränkt.
Ja.
Zum Beispiel mit einem riesigen Hinterreifen. Ja. Sorry, alle Chopperfahrer. Macht, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt und worauf ihr Spaß habt, weil darum geht's beim Motorradfahren. Ja. Es wäre einfach nur nicht meins, weil ich mir denken würde, Alter, das ist mir nicht agil genug, da habe ich keinen Bock drauf.
Bin ich absolut bei dir. Finde ich einen ganz guten Punkt. Daran habe ich nämlich gar nicht gedacht. Und ich finde, das sieht man in der Tuning-Szene bei den Autos natürlich immer richtig krass.
Ja.
Und ich muss dann auch immer so an Amerika denken. In Amerika hast du ja richtig geile Showfahrzeuge und alles. Ja. Aber du siehst selber, wenn die in diesem Auto sitzen, die können nicht länger als 2 Kilometer in dem Auto fahren, weil entweder geht dann irgendwas kaputt oder du sitzt einfach so scheiße, es keinen Spaß macht. Und so sehe ich das Ganze auch. Ich vergleiche das mal mit mit hier unserem Rennspiel, was wir spielen.
Genau, ja.
Chris und ich spielen momentan zusammen MXGP3. Das ist so ein Motocross-Rennspiel. Und wenn du da dann dein Motorrad, was dir gekauft ist, individualisierst, holst du dir ja keine Sachen, die dich negativ dastehen lassen oder dich nicht weiterbringen, sondern du guckst dir immer danach.
Also was, wie ich am Anfang keine Ahnung und denkst dir, Akrapovic, ja, das ist bestimmt der beste Auspuff, bumm, und kaufst den einfach, um dann festzustellen, dass er einfach der schlechteste Auspuff
in dem ganzen Spiel ist. Das ist so geil, das ist wirklich, man muss sich das vorstellen. Ich habe mit Chris das erste Mal zusammen gespielt, du hattest dann ein bisschen geguckt, dass er ein erstes Moped zusammengestellt, individualisiert, und Chris so die ganze Zeit, ey, ich komme hier nicht vorwärts, was ist denn das für ein Mist, und bla, und bla, und bla, und ich dann irgendwann so, hey, wieso, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe hier die Marke, und ich so, Chris, das ist ein Spiel, da geht's nicht um Marken, sondern nach Statistiken.
Ja, nein, ich hatte halt nicht gerafft, dass du, wenn du unterschiedliche Sachen kaufst, ich habe halt gedacht, ja, das ist egal, und habe halt einfach Marken gekauft.
Wohl dachtest, das passt
halt. Wo ich vielleicht ein bisschen generell Marken gut finde.
Das ist aber auch vollkommen okay. Also ich bin da voll und ganz bei dir. Ich habe auch tatsächlich Probleme bei Spielen, wo ich mir denke, die Marke ist auf dem Markt einfach mit die beste. Warum ist die in dem Spiel jetzt so schlecht?
Ja, das ist total
komisch. Da bin ich absolut bei dir, aber da sieht man halt wieder das Sponsoring der einzelnen Marken und die zertifiziert.
Genau. Das Thema, was du auch nochmal angesprochen hast, um auf die Frage zurückzukommen, mit diesen ganzen Showbikes und Showcars und so auch, wo ich sagen muss, das ist ein Tuning-Bereich. Das ist cool, dass es den gibt, und wer da Bock drauf hat, der kann das machen. Aber das ist auch bei Autos, ist das überhaupt nicht mein Ding.
Ja.
Weil ich halt mit einem Fahrzeug will ich fahren und will es halt nutzen. Das ist egal, ob jetzt ein Auto ist, wo ich sage, ich baue das für Offroad oder für einen Trackday auf, da muss das maximal funktionieren. Klar, es soll auch geil aussehen, aber erstmal muss es geil funktionieren. Und das halt beim Motorrad, beim Tuning oder Umbau für mich genauso. Es muss erstmal geil funktionieren und gefühlt für mich irgendwas besser machen.
Ja.
Und klar, wenn diese Optikfetischisten oder so, sag ich mal, so ganz, es ist ja cool, aber es ist einfach nicht meins.
Ja, bin ich auch absolut dabei. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, ne? Ja. Das ist dann auch nochmal so ein Punkt, der mit dazu kommt.
Ja.
Das ist mehr als okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, Shing Shang Shang.
Shing Shang Shang.
Shing Shang Shang. Okay, ich habe Schere, Chris hat Stein, Chris hat gewonnen.
Boah, das ist heute sehr ausgeglichen.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Wir warten jetzt nochmal die nächsten 2, 3 Fragen ab. Ja.
Oh, wir greifen tief in die Bowl. Oh, und das ist eine alte Frage.
Oh, ich bin gespannt. Kannst du deine Schrift lesen oder nicht?
Nein. wir haben Wunschausrüstung Offroad versus Tour.
Uiuiui.
Also Ausrüstung, es geht nicht um Bikes. Bikes haben wir ja schon öfters gesprochen, was Traumbikes und so.
Ausrüstung versus Tour. Also jetzt, was ich mir jeweils in einzelnen Bereichen holen würde?
Ja, genau. Lassen wir uns mal, ich glaube, wir müssen das ein bisschen clustern. Mhm. Und zwar, wir behandeln einmal im Bereich Tour Gepäckausrüstung, Klamottenfahrer und die 4 wichtigsten Camping-Gadgets.
Boah! Okay.
Die 3 wichtigsten Camping-Gadgets, wo du mitnehmen wirst. Das fällt mir schwierig, mich dazu zu reduzieren. Und im Bereich Offroad würde ich, glaube ich, einfach auf Fahrerausrüstung gehen. Also sprich einmal komplett Schutz, Stiefel, Handschuhe, Klamotten und so weiter.
Ja, okay, gut. Fangen wir mit.
Und Offroad können wir, glaube ich, auch zwischen Trail und Enduro.
Ja, das ist eigentlich egal. Das können wir über einen Kamm scheren.
Genau.
Dann würde ich tatsächlich anfangen.
Echt? Cool.
Ja, bekannterweise bin ich ja der mit weniger Erfahrung in dem Tourenbereich.
Ja.
Was haben wir nochmal zuerst gesagt? War zuerst Bekleidung? Nee.
Gepäck.
Fürs Motorrad. Okay, fangen wir beim Gepäck an.
Oder Gepäcksystem.
Ja. Das, was ich schon mal gesagt habe, ganz klar Alukoffer.
Ja.
Also für mich ist...
Mit Topcase Alukoffer oder würdest du eine Gepäckrolle auf dem
Rennen fahren? Gepäckrolle. Tatsächlich, weil ich mir das vom Schwerpunkt her angenehmer vorstelle, wenn ich keinen Topcase habe, weil man ja den höheren Schwerpunkt sowieso
dann nochmal reinbekommt. Weil ich da sonst einen Domino's-Pizza-Service-Aufkleber draufkleben
würde. Kann ich auch verstehen. Und... also Alukoffers, deshalb das, was ich ja schon mal so oft gesagt habe, ich finde es einfach angenehmer. Klar, ne, habe ich Softbags, kann ich die in der Größe individualisieren, gar keine Frage, ist ein Vorteil. Für mich ist aber Alukoffer, wenn ich doch mal irgendwie blöd falle oder sowas, ist mir das sicherer, wenn ich da meinen Gaskocher oder sowas drin habe und die Kartusche jetzt zum Beispiel keine Delle bekommt oder Reis oder sonstiges. So möchte ich, dass es halt zumindest so gut es geht sicher ist. Ja. Genauso wie meine Elektrosachen, wenn ich die irgendwie mit dabei habe, irgendwas mit Ladegerät oder Kameras oder sowas, dass die halt klar, können ja auch kaputt gehen, gar keine Frage, aber erstmal sicherer sind. Kann und das Thema Klemm und Klau, sprich bei Alukoffern musst du aufhebeln, bei Softbags kannst du halt im Worst Case Messer nehmen, scharfes und einmal aufstützen. Ja. Mhm. Ich würde sagen, wir machen...
So, wechseln, ja, genau. Ja, dann, gedacht,
dann,
ist cool.
Dann machst du.
Genau, so, jetzt bin ich lange mit Alukoffern gefahren.
Ja, du hast ja jetzt auch die Softbags
einmal genau, ausprobiert. Genau, hab Softbags ausprobiert, war da bis dato sehr begeistert davon.
Ja.
Hab jetzt aber auch schon wieder, weil ich mit vielen Leuten auch drüber quatsch, unter anderem mit Howie von den Bears, weil die auch praktisch von Alubüchse zu Softbags jetzt wieder Alubüchse fahren.
Und ich wollte wissen,
warum. Ja, sehr spannend. Aber deshalb würde ich gerade für mich trotzdem gerne hinten mit einer mittelgroßen Gepäckrolle fahren und die zwei Softbags einfach, um das auszuprobieren, plus einem Tankrucksack, wasserdichter Tankrucksack, in dem das ganze Film-Media-Equipment ist, weil zentral am Tank kann nichts passieren.
Aber
und ich in dem Tankrucksack noch, also wirklich ein kleiner Tankrucksack, ich würde mich da sehr reduzieren in der Ausrüstung und da meine ganzen Dokumente und alles drin habe, den ich halt mit einem Handgriff wegnehmen kann vom Motorrad, sodass das immer mit dabei ist.
Okay, kann ich verstehen.
Ja, das wäre gerade mein Setup.
Mein Problem, was ich mit den Tankrüstungen habe, oder mit diesem Tankrucksack, ich finde, das Ding sieht einfach scheiße aus.
Ja.
Also das ist jetzt wirklich reine optische Frage und Geschmacksnummer. Ich finde, es ist was anderes, je nachdem, wie sich halt klein definiert bei dir. Ich finde es was anderes, wenn du zum Beispiel einfach nur so eine Art, ja, was weiß ich, die nach vier Seiten große Folie hast, die wasserdicht ist, wo du halt deine Dokumente reinpacken kannst. Weil da bin ich absolut bei dir, finde ich auch gut.
Ja.
Ich würde halt alles so an Pass oder was man halt eben braucht, Führerschein, vielleicht auch ein bisschen Bargeld vorne rein, dass du es halt griffbereit hast. Das ist ein sehr guter Punkt. Und halt die großen Sachen halt hinten verstauen. Media-Equipment würde ich tatsächlich auch nicht vorne haben wollen. Würde ich auch nach hinten verbannen, glaube ich, für mich zum Geschmack. Und ich habe immer so dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie es ist, weil ich da halt keine Erfahrung habe, aber wenn ich halt Leute mit Tankrucksack sehe, denke ich mir immer, du schränkst dich doch selber deiner Bewegung.
Ja, es ist total beschissen, mit Tankrucksack zu fahren und ich wollte eigentlich auch nie wieder einen Tankrucksack haben, weil mich das auf meiner Skandinavien-Tour ultra genervt hat.
Ja.
Aber der halt auch einfach viel, viel, viel zu groß war. Und ich viel zu viel Scheiß da drin.
Ja gut, das haben wir im Special ja schon miterlebt.
Ja, letztens noch mal drüber nachgedacht, was da alles drin war. Alter Schwede, unfassbar. Egal, und deshalb wollte ich eigentlich nie wieder fahren, hab dann aber mir letztes Video angeguckt, wo Linden Poskitz sein komplettes Gepäcksystem runterbricht, was also mit dem er jetzt um die Welt gefahren ist, wo ich echt erstaunt war, wie wenig er von den Sachen dabei hatte, die ich dabei hatte.
Ja.
Also Klamotten zum Beispiel, was einfach unnötig ist. Und er hat halt tatsächlich diesen kleinen Tankrucksack, der wirklich klein ist, wo er super im Stehen fahren kann und alles, wo er sagt, da ist halt komplett sein Media-Equipment drin, der ist komplett wasserdicht und seine Notfalldokumente und alles und der hat er halt immer mit einem Griff dabei.
Ja, gut.
Und das fand ich sehr cool und wenn der so klein ist, dann kann ich mir das auch vorstellen, müsste das aber auch ausprobieren. Und um das zu testen, würde ich es gerne mal ausprobieren, weil ich es dann ein sehr spannendes Setup finden würde.
Ja, da bin ich absolut auf deiner Seite.
Muss aber auch zugeben, genauso. Ich habe meine Alukoffer bis dato noch nicht verkauft und werde sie auch noch behalten.
Das ist die richtige Entscheidung.
Und kann auch definitiv sein, dass die mal wieder an das Bike wandern.
Also kann ich mir auch vorstellen und ich meine, du hast ja immer noch einen Vorteil. Im Zweifelsfall kannst du selber an den Alukoffers dir das irgendwie nochmal so zurechtbiegen oder deichseln, wie du es halt eben brauchst oder wie es für dich genau jetzt gerade passend ist.
Genau.
So, ja. Deshalb sehe ich das jetzt auch nicht so sonderlich schwierig. Nee, aber finde ich gut. Ja. Okay, nächster Punkt war
Fahrerausrüstung.
Genau, Fahrerausrüstung. Bei
jetzt
Natur.
Bin ich echt gespannt, weil ich weiß nicht, wie weit du in diesem Bekleidungssektor drin bist.
Ich bin da nicht so sehr drin. Ich habe aber für mich damals schon, das ziehe ich jetzt so ein bisschen aus der Motocross-Welt. Denn Hose finde ich unheimlich wichtig. Ich fange jetzt einfach mal bei Hose an. Hose ist für mich unheimlich wichtig aus dem Grund, weil bei Motocross habe ich selber gemerkt, du brauchst eine Hose, die im Zweifelsfall Krümmerhitze ab kann, falls du mal umkippst und blöd landest, dass es nicht sofort durchschmort. Du brauchst etwas, dass wenn du zum Beispiel schlitterst über irgendetwas, jetzt Worst Case Asphalt, wenn du einen Unfall hattest, dass nicht sofort deine Haut weg ist, sondern dass du ein bisschen Stoff dazwischen hast. Ich weiß halt eben nicht, wie gut die, also klar, logisch, eine Lederkombi wird wahrscheinlich immer noch das Beste sein, wo gibt. Fühle mich aber nicht bequem drin. Ich habe mich damals immer am wohlsten in Motocross-Hosen gefühlt. Deshalb würde ich entweder eine Motocross-Hose oder eine vergleichbare hier, ich weiß nicht, bei diese BMW-Fahrer haben die doch immer an, diese Kombi.
Ja.
Wie heißt die denn? Wie?
Ruka oder wahrscheinlich.
Ja, kann sein, ist auch so Motocross-mäßig, nur halt in so Tarnfarben, sage ich jetzt mal. Also so Khaki, glaube ich, und dunkel.
Ja, das kann
scheißegal.
Das,
ja. Auf ja. jeden Fall sowas halt, für mich auf jeden Fall Richtung Motocross-Hose.
Ja.
Nächster Punkt, Stiefel, habe ich ja wertschätzen gelernt, als ich, als mir die Fußraste weggebrochen ist. Für mich auch definitiv deshalb Stiefel, die über den Knöchel und hoch die Wade gehen.
Ja.
Scheißegal, ob es Botten sind, wo ich jetzt keine 10 Kilometer drin laufen muss, muss ich nicht, zur Not nehme ich mir normale Schuhe mit. Punkt, aus, Ende. Gibt's für mich auch keine Diskussion, weil wenn man fällt, fällt man einfach als erstes meistens auf Bein und Fuß. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres wie Knöchel oder Sprunggelenk. Ich bin sowieso jemand, der an den Füßen enorm empfindlich ist und auch ganz pikiert bei reagiert, wenn da irgendwas ist. Deshalb ist das für mich A und O. Also Hose Richtung Motocross-Hose, weil ich die angenehm finde, und Stiefel, wirklich vernünftige Stiefel, können auch deshalb gerne Trail oder, also ich glaube, Trail oder Motocross oder Enduro-Stiefel, kann man dann halt eben gucken. Zur Bekleidung obenrum ist so das, was ich mitbekommen habe, will ich mir, glaube ich, echt so eine Standard, so eine Standard-Motorradjacke holen. Auch aus so ein bisschen dickeren Stoff, dass die halt Wind, nicht so viel Wind durchlässt. Regenfest wirst du, glaube ich, schwierig kriegen, aber zumindest, dass du, wenn du mal durch einen Regenschauer fährst, nicht komplett durchgenasst bist und so ein bisschen hast, und dass du trotzdem immer so diese gewisse Isolierung mit einem integrierten Nierengurt im Optimalfall. Ja. Im Optimalfall ist natürlich auch ein bisschen was an Schutzprotektoren drin, sowas wie Rückenschutz.
Ja.
Danke. Handschuhe. Oh, das ist tatsächlich schwierig. Also, wenn ich jetzt nach meinem zwangsneurotischen Kopf gehe und ich mir denke, Worst-Case-Szenario, ich fall hin, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn deine Hände bis auf den Knochen durchgeschürft sind. Es ist ganz widerlich, tut scheiße weh, und du hast ganz lange was davon, weil es einfach ein Bewegungsapparat ist, den du auf jeden Fall brauchst. Deshalb würde ich schon die Straßenhandschuhe, wie man sie kennt, mit einer gewissen Protektorenanzahl nehmen. Tatsächlich nicht so extrem wie jetzt bei einer Supersportler, wenn du die fährst, diese wirklich voll protektierten, sondern schon eine, wo du dich gut drin bewegen kannst. Weil das ist für mich ganz wichtig, ansonsten habe ich kein Gefühl drin. Das finde ich ganz schrecklich. Zum Helm. Ich hasse die normalen Helme. Für mich gibt es immer so einen ähnlichen, wie du hast, so eine
so ein Enduro-Helm
Genau, so ein Enduro-Helm mit Visier. Auch gerne, also da bin ich auch schon ein kleines Markenschwein von, ach, ich glaube, Airo oder Airo?
Airo, ja.
Ja, genau, von ja, Airo. Das wäre es halt für mich. Genau, das wäre ja, so cool. Die Ausrüstung, die ich hätte. Und auf jeden Fall hier so ein Bluetooth-Speaker in dem Helm, so ein Kommunikationsgerät. Weil die habe ich schon im Trailfahren damals gemerkt, sind einfach geil.
Das ist cool, ja.
Das ist total geil. Ja, das war's von meiner Seite.
Puh. Ja.
Obwohl, warte mal, zählt Rucksack und sowas
andere dazu? Ja, wenn du es willst.
Ja, also Rucksack würde ich einen Trinkrucksack nehmen, weil ich weiß, dass ich unheimlich viel trinke.
Macht Sinn.
Ja, das ist für mich. Wie ist für dich?
Ja, ich fange an bei den Stiefeln.
Ja.
Und zwar bei den Stiefeln auf jeden Fall so ein Touren-Enduro-Stiefel, wie zum Beispiel den Toucan von Alpine Stars oder so, wo du quasi einen wie einen Cross- oder Enduro-Stiefel hast, ein bisschen abgespeckt, also ein bisschen, dass du mit dem halt auch rumlaufen kannst.
Mhm.
Der aber ganz wichtig, dank Gore-Membran wasserdicht ist.
Oh, das ist ein sehr guter Punkt.
Winddicht, was halt bei schlechtem Wetter echt extrem wertvoll ist. Das wäre so meine Wahl. Da habe ich, kann ich dir gerade aber nicht so genau sagen, wer. Ich habe mir jetzt letztes Jahr so einen gekauft, der ist mir aber fast ein bisschen zu wenig Cross-Stiefel-like.
Ja.
Die sind zwar sehr komfortabel, aber bin ich gerade nicht ganz so happy damit, weil mir der eigentlich zu soft ist, weil ich jetzt halt auch die ganzen letzten Jahre in Crossstiefeln gefahren
bin.
Wenn du das einmal gewohnt bist, dann fehlt dir das. Und denkst du, aber ich habe nur Turnschuhe an, was ist denn das?
Also tatsächlich, um da kurz einzuhaken, geht mir halt genauso. Deshalb lieber wäre es für mich lieber ein Ticken zu steif als zu lasch.
Genau, aber da gibt es mittlerweile richtig coole Lösungen am Markt, wo also echt fast wie ein Crossstiefel sind, sehr komfortabel und wasserdicht vor allem.
Ja, cool.
Und wichtig ist aber, dass die sind schlanker am Schaft wie die Crossstiefel, dass du die Hose drüber bringst. Weil wenn die Hose reinsteckst wie beim Crossstiefel, läuft dir das Wasser rein, wenn es regnet, in den
das
Stiefel.
Das ist ein sehr guter
Punkt. Dann bringt dir die Gore-Membran nämlich
nichts. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, da hast du recht, daran habe ich nicht gedacht.
Genau. Dann gehen wir weiter zu den Klamotten selber, ganz wichtig. Ich hätte einen kompletten Baselayer an Funktionsunterwäsche.
Okay, gut, den habe ich vergessen zu sagen.
Ist
ja.
egal.
Ja, ja.
Und dann dazu, weil ich das unheimlich gern fahre, ich habe so ein Thermolauf-Shirt, was sehr eng anliegt, auch Funktion. Und das finde ich so als für den Oberkörper sehr angenehm, nochmal bei kühleren Temperaturen. Aktuell fahre ich eine Dainese-Kombi. Also eine Enduro-Reisekombi, die hat drei Lagen quasi. Die hat oben den abriebsfesten Stoff. Dann kannst du eine Membran reinzippen. Dadurch ist sie dann wasserdicht und winddicht.
Cool.
Und dann kannst du noch ein Thermofutter reinzippen, dass sie dann richtig muckelig warm ist. Dann kannst du in dem Ding sogar Skifahren gehen. Die hat komplett Hartschalen CE-Protektoren verbaut, wo praktisch aus den Rennkombis von Dainese kommen und so, wo du echt gut geschützt bist da drin.
Oh,
das ist schon ganz gut, die Kombi. Würde ich heute aber trotzdem mir was anderes wünschen. Weil Nachteil 1, wenn du die Membran reinmachst und du durch den Regen fährst, der Außenstoff, der wird trotzdem nass. Und da gibt's halt heute zum Beispiel, Stadler war der Pionier, finde ich total geil. Die haben einen 3-Lagen-Laminat aus Membran, was du drüber ziehst, das ist dann wie so eine Hardshell-Jacke, komplett dicht. Und du kannst das praktisch ausziehen und dann hast du unten drunter eine sehr luftdurchlässige, atmungsaktive Textilkombi.
Mhm.
Und wo du auch noch normal ein Thermofutter reinzippen kannst. Also so eine 4-Jahreszeiten-Kombi. Cool. Ja. Gibt's von Stadler. Stadler macht die auch für Touratech. Das ist der Companiero World, heißt der. Bei Stadler weiß ich gerade gar nicht, aber Stadler ist der eigentliche Hersteller.
Ja.
Und so gibt's so ähnliche Modelle gibt's mittlerweile auch von anderen Herstellern. Und das ist halt geil, weil die so sind, dass du keine Regenkombi mehr brauchst, weil du bist klatschnass und du schüttelst dich einmal und alle Tropfen fallen weg, weil das nicht mehr aufsaugt. Geil. Das heißt, du bist eigentlich immer trocken, du bist windgeschützt, du kannst, wenn es warm wird, variieren, du kannst aber auch nochmal ein Thermofutter reinknallen, wenn es richtig kalt wird und bist halt echt für alles gerüstet quasi.
Oh, das ist nicht gut, das ist ein guter Punkt. Ja.
Und halt auch ganz klar, ich bin da so ein bisschen, ja, vielleicht übervorsichtig, aber irgendwas, wo geile Protektoren drin sind.
Bin ich absolut dabei. Klar. Also ich muss immer an diesen Satz denken, prepare for the slide and not for the ride.
Ja, genau.
Und auch, ist echt so,
wenn du dir halt anguckst, so diese Sturz-Crash-Zonen, das sind nun mal alles, wo Gelenke sind und so weiter. Und klar, eine Lederkombi, sagst du es immer, das ist das Beste, wo du
mit für rutscht. Abrieb,
aber meistens rutschst du halt auf irgendwelchen Gelenken, wenn du stürzt. Und deshalb, da hast du die Protektoren und auch eine Lederkombi schleift sich bis auf die Protektoren durch. Und du rutschst auf den Protektoren, in der Hoffnung, dass man es nie braucht.
Ja.
Genau, ja, dann hätten wir das geklärt. Gut, klar, je nachdem, entweder einen separaten Rückenprotektor oder so ein guter in der Jacke drin, das ist dann flexibel. Genau.
Wichtig ist für mich auch immer noch so ein Nierengurt, dass halt die Nierennichtigkeit
wird. Genau, ja, das stimmt, Nierengurt auf jeden Fall. Dann ganz, ganz wichtig, mindestens 2 von diesen Motorradschlauchtüchern in unterschiedlicher Isolier- oder Temperaturstärke.
Das ist ein guter Punkt, weil Hals ist immer relativ anfällig.
Genau, ich habe immer einen Hals, ich bin selber am Hals auch so ein bisschen in Mimose und krieg schnell irgendwie was am Hals, aber halt auch schon allein, wenn du rumfährst, Insekten oder so, irgendwie, dass dir das nicht gegen den Hals schrabbelt, dafür habe ich gerne ein dünnes Tuch und ich habe halt noch eins mit so richtig dicken Vlies, wenn es kalt ist, wo dich dann echt warm hält. Das auf jeden Fall noch. Handschuhtechnisch gibt es so ähnliche Handschuhe, wie bei der Kombi, wo du praktisch einen Überhandschuh aus einem richtig wasserdichten Material hast, wo du drüber ziehen kannst, wenn es echt Schweinewetter ist, und wo du den halt ausziehst und dann hast du einen normalen Motorradhandschuh mit Knöchelprotektoren und so, wo dann ein bisschen winddurchlässiger ist und
Das ist geil.
Das auf jeden Fall. Oh Gott, ich denke gerade drüber nach, wie viel tausende Euro mich meine Traumausrüstung einfach kosten würde. Das ist echt traurig.
Ich sage 3.
Das könnte knapp werden. Nee, das kommt nicht hin.
Oh,
die Kombi bei Stadler kostet schon irgendwie um die 2. Über 2, glaube ich. Die Stiefel kosten irgendwie um die 300, 350. Die Alpine Stars gibt es aber auch günstiger. Den Helm, wo ich wollen würde, kostet um die 600. Die Handschuhe kosten, glaube ich, allein um die 200. Und Breaking the Bank. Aber darum geht's ja nicht. Genau, und Helm auf jeden Fall. Wahrscheinlich würde ich einfach den aktuellen Shoei Enduro-Helm, weil ich bei Shoei weiß, dass die mir extrem gut passen von der Kopfform her.
Okay,
und ich deshalb sehr gerne Shoei-Helme fahren. Und Enduro-Helm deshalb, weil ich mich da so dran gewöhnt habe.
Und dann angenehm. Du hast vorne am Mund so ein bisschen mehr
Freiraum. Erstens mal, du hast am Mund so ein bisschen mehr Freiraum. Was allerdings, muss ich sagen, bei Shitwetter
ist
das scheiße, weil da zieht's unten rein. Und wenn du dann so einen normalen Integralhelm hast, der unten noch so einen Windschutz hat, dann zieht's da einfach nicht rein. Und du kriegst eine kalte Nase im Enduro-Helm. Aber was für mich ein riesen Punkt ist, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, war ich irgendwie im Moped-Laden, ich habe eben so einen normalen Integralhelm aufgesetzt, einfach mal so, ich weiß gar nicht warum, habe ich einfach gemacht. Und das Krasse ist, um wie viel größer dein Blick- und Gesichtsfeld ist, weil der Enduro-Helm einfach wesentlich ein größeres Gesichtsfeld hat, weil er so nach vorne geht und so.
Ja.
Und du einen viel besseren Sicht und Blick hast, was ich weiß jetzt nicht mehr, ob sicherheitstechnisch unbedingt relevant ist. Man könnte sagen, schon, man sieht ein bisschen mehr, so auch in den Seiten und Bereichen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht anführen. Aber es hat sich für mich einfach sehr beengt angefühlt und irgendwie so arg eingeschränkt in meinem ganzen Sehfeld. Und deshalb finde ich das deutlich angenehmer, mit so einem Enduro-Helm zu fahren.
Ach, kann ich vollkommen verstehen. Ja.
Und außerdem, ganz ehrlich, ich fahre eine Reise-Enduro. Any questions?
Ja gut, das ist sowieso nochmal eine andere Nummer, ja. Das passt. Dritter Punkt, wir hatten Ausrüstung.
Ach, die Top 3 Camping-Gadgets.
Ja, da ist jetzt die Frage, wollen wir Schlafausrüstung zusammenfassen?
Ja.
Ich glaube, es ist einfacher, ne?
Ja.
Hätte ich jetzt gesagt, okay, dann ist es für mich auf jeden Fall Top 3. Vernünftiges Zelt, was du leicht auf- und abbauen kannst, was auch vor allem wind- und regenfest ist, vernünftige Isomatte und vernünftiger Schlafsack.
Punkt. Ja.
Das ist auf jeden Fall Top 3. Das ist auf jeden Fall Schlafausrüstung für mich wichtig. Nummer 2 ist für mich ganz klar, wenn ich wirklich mehrere Tage weg bin, Thema Gaskocher oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall, dass ich halt immer mir irgendwie, selbst wenn es nur warmes Wasser ist oder sowas, dass ich mir zumindest so ein bisschen Hitze geben kann. Und wenn ich mal irgendwas zubereiten will, dass ich halt da die Möglichkeit so habe. Und Nummer 3 ist für mich auf jeden Fall Wasserflasche. Und zwar, es gibt solche Flaschen, oder auch Strohhalme gibt es ja davon auch, aber ich meine die Flaschen davon, die praktisch filtern.
Mhm.
Dass du, egal wo du bist, an einem Tümpel das reinhalten kannst, dann filtert die Flasche das automatisch und dann kannst du halt gereinigtes Wasser trinken. Das ist für mich super wichtig, weil das ist für mich immer Horrorszenario. Das hasse ich auch, wenn ich auf Dienstreise bin oder sowas. Und jetzt letztes Jahr war ich in London und ich hasse das, wenn ich nicht weiß, ob ich das Leitungswasser trinken kann oder nicht.
Okay.
Ich finde das ganz schlimm. Wirklich,
das ist krass.
Aber das liegt auch bei mir daran, dass ich halt, wenn ich was trinke, trinke ich meistens Leitungswasser. Mhm. Und das ist halt für mich so dieses große Ding. Deshalb war das für mich auch so ein Riesenstellenwerk, weil ich sowieso, was weiß ich, 6-7 Liter am Tag trinke.
Krass. Oh, da sag ich mir, ich trinke teilweise nicht mal ein.
Ja,
ich trinke viel zu wenig, dass ich weiß, das ist ganz schlimm.
das waren eigentlich Top 3, genau. Vernünftige Schlafausrüstung, Gaskocher und Trinkflasche mit Filteranlage.
Bei mir ist Top 3 auch. Nummer 1 ist natürlich ein vernünftiges Zelt, vor allem was nicht zu groß ist. Learned in Scandinavia. Und sich halt sehr komfortabel ausbauen lässt. Und ganz wichtig, ein Zelt, wo das Innenzelt bereits mit eingeklipst ist, sodass, wenn ich es aufstelle, dass das Innenzelt direkt drin ist, dass, wenn ich bei schlechtem Wetter aufbauen muss, mein Innenzelt nicht klatschen lasse.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Punkt 2, bin ich auch komplett bei dir. Vernünftige Schlafausrüstung, Isomatte, Schlafsack, nichts ist für mich schlimmer. Und ich bin dummerweise beim Pennen so ein bisschen eine Frostbeule.
Ja,
ich brauch's einfach warm, weil sonst kann ich nicht vernünftig pennen.
Ja.
Und dann bist du, und das ist einfach scheiße. Bin nicht schlafen können, ist Mist.
Ja. Und gibt auch nichts Schlimmeres, wenn du mehrere Tage Motorrad
fährst. Ja, boah, dann bist du noch nass und dann frierst du noch nass und
nee,
das ist alles hässlich, das will kein Mensch. Und Punkt 3 ist für mich tatsächlich auch Campingkocher und das Thema Wasserreservoir.
Mhm.
Und das Coole ist, ich habe für mich gemerkt, dass, wenn ich so auf Tour bin, dass ich sehr gut damit zurechtkomme, dass ich meinen Camelback einfach als Wasserreservoir auch
zum Kochen benutze. Genau, du hast ja so einen Trinkrucksack, genau.
Und da sind 3 Liter drin in der Blase.
Das reicht ja meistens
auch. Und dann hatte ich meistens noch so, wenn ich am Campingplatz angekommen bin, 2 Liter drin.
Ja, gut, okay.
Oh, nee, 1 Liter drin, 2 Liter hatte ich weggekocht.
Ach so, ja, okay.
Und dann hatte ich quasi noch 1 Liter und für mich zum Nudeln kochen und sowas und habe den dann auf dem Campingplatz wieder auffüllen können.
Ja.
So, dass ich da eigentlich gut über den Tag gekommen bin, hatte noch eine Thermoskanne dabei für Tee für zwischen, und das hat gepasst, den ich morgens gemacht
habe. Ja, aber dann ist das super.
Genau, das sind auch so meine Top-Gadgets.
Ja, da bin ich auch bei dir. Ja, das sollte man auch nicht vernachlässigen. Offroad.
Sind wir schon Offroad, ja.
Und das war ja Thema Ausrüstung.
Ja.
Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise? Also, ich habe vorhin unten angefangen, beziehungsweise bei Hose, deshalb fange ich jetzt mal oben an. Helm, ich habe es lieben gelernt, so einen Trail-Helm zu haben.
Mhm.
Weil Trail muss man sich praktisch so vorstellen, ist ein normaler Helm, wo halt das Gesicht vorne frei ist. Ich weiß die genaue Bezeichnung.
Wie ein Jet-Helm.
Ja, genau, so ein bisschen. Und ich habe es einfach lieben gelernt, weil man so viel Freiheit im Blickfeld hat, das ist echt geil. Es ist natürlich vollkommen klar, wenn wir jetzt im Enduro-Bereich sind, ist so ein Trailhelm sinnbefreit. Gerade wenn man jetzt im Hinblick auf ein Gelände guckt, wo mehrere Leute unterwegs sind, du bekommst einfach Steine in die Fresse und das ist nicht geil. Deshalb würde ich da auch variieren.
Ich glaube, wenn du für dich allein so technische Sektionen übst auf der Enduro, kannst du einen Trailhelm super fahren.
Genau, weil der ist leicht, du hast keine Behinderung in der Sicht, du kannst dir alles genau angucken, aber tatsächlich, Punkt ist, bin ich beim Enduro-Fahren vernünftigen Enduro-Helm. Da ist es mir auch vor allem wichtig, das habe ich jetzt schätzen gelernt, ein Helm, der recht leicht ist. Dass man keine Nackenstarre bekommt.
Ja.
Ich habe ja vom Trailhelm bin ich von einem normalen Helm 0815 auf einen Carbonfaserhelm umgestiegen. Das ist
so krass.
Das ist richtig krass. Hm. Ich muss dir das nachher mal zeigen, wie doll der Gewichtsunterschied ist. Das ist echt heftig. Merkt man auch, wenn man länger fährt. Obenrum, zum Thema Shirt bzw. Oberbekleidung beim Trailfahren ist es eigentlich relativ egal. Da ist es nur wichtig, und vor allem mir auch wichtig, dass ich halt einen Rückenprotektor anhab. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, dass ich sowieso nur 3-4 Umdrehungen fahre und dann schon wieder weg bin, weil ich nur eine halbe Stunde Zeit habe, dann gebe ich zu, lasse ich die noch manchmal weg. Gut, dass meine Eltern das nicht hören. Nee, aber ansonsten ist schon ein guter Rückenprotektor, der auch gleichzeitig die Nieren wärmt, relativ wichtig. Das,
weil du hast jetzt gesagt, dass deine Mom folgt uns übrigens auf Instagram.
Ja, das ist eine ganz andere Nummer. Die weiß doch gar nicht, wie das geht. Nee, tatsächlich, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade beim Dreifahren, wenn man stürzt, ist das Schlimmste eigentlich hinten drüberfallen, auf den Rücken fallen, gerade wenn man unebenen Untergrund hat. Genau, Rückenprotektor, obenrum, ja, je nach Wetter. Also entweder nur ein T-Shirt oder nur ein Pulli oder halt eben eine Regenjacke. Mehr habe ich beim Trailfahren jetzt nicht gebraucht. Beim Enduro bin ich da schon wieder anders. Da wäre im Optimalfall so eine, ähnlich wie du hast, so eine Protektorenjacke eigentlich am besten. Weil sicher ist sicher. Und gerade da stürzt du dann doch mal eher mit höheren Geschwindigkeiten. Da kann mal mehr passieren. Zur Hose. Beim Trailfahren gibt's diese schönen Männer-Leggings. Die sind, muss man auch einfach so sagen, echt scheiße bequem. Da weiß man einfach, warum Frauen abends auch gerne Leggings anhaben, statt einer Jogginghose.
Ich denke mir jedes Mal, Leute, euer Sport ist so geil.
Ja, aber nicht diese Hose!
Und es muss irgendeinen guten Grund haben, dass ihr alle diese Scheißhosen anzieht, weil es sieht so beschissen aus. Das heißt, die Funktion von diesen Männer-Leggings muss so gut sein, dass
es ist, dieses es schlimme ist Aussehen geil. Echt weg. Du kannst den ganzen Tag da rumlaufen, du bist nicht beengt, du musst ja auch viel agieren und musst auch mal in der Hocke gehen oder sonstiges. Du bist halt super flexibel, das ist total geil. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf beide Bereiche gucken müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, Yeezy hat das, die haben so ein Mischmasch aus Trail und Enduro-Hose, total cool, ist halt auch so ein bisschen festeren Stoff, dass wenn du mal eben wegfliegst oder ähnliches, du halt zumindest eine zähere Oberfläche hast. Zu den Stiefeln, ganz klar Trailstiefel. Also auch beim Enduro-Fahren würde ich eher auf Trailstiefel gehen, ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich da ein um Längen besseres Gefühl habe. Und ich halt das Motorrad mehr spüre. Klar, es ist halt eben schwierig, wenn du halt wirklich stürzt, ist so ein Motocross-Stiefel um Längen besser, weil der halt stabiler ist.
Ja.
Gut, okay, da kommt, ist halt immer die Frage, wo die Anwendung ist. Für mich und für meine Bedürfnisse würde ein Dreistiefel vollkommen reichen und ich finde die mehr als ausreichend. So. Oder halt einen sehr leichten Motocross-Stiefel.
Ja.
So, zu den Handschuhen. Tatsächlich Motocross-Handschuhe, also es gibt auch Trail-Handschuhe, die sind dann einfach ein bisschen dünner vom Stoff her, damit man
noch mehr
Gespür hat. Es ist so eine Rotze. Meine Handschuhe sind reihenweise kaputt gegangen. Die besten Handschuhe, die ich hatte, waren Motocross-Handschuhe von ProGrip.
Ja.
Das ist so. So, die Dinger sind stabil, die halten auch mal 3-4 Jahre. Ich kenne auch ganz viele, die fahren mit diesen Mechaniker-Handschuhen. So, weil die sagen, ey, das reicht, die Dinger kosten 2 Euro in Anschaffung.
Ist geil, ist, ich habe auch ProGrip-Handschuhe.
Ja.
Und das sind meine absoluten allergeilsten Lieblingshandschuhe ever. Und die sind schon steinalt, aber die sind so geil.
Und die halten vor allem auch.
Das ist auch beim Kartfahren gut.
Ja, genau. Genau, das ist halt einfach der Punkt, das zu teilen. Ja, und das ist für mich da tatsächlich auch so das Ding dabei.
Ja.
Deshalb wäre das so meine Wahl. Cool. Ja. Wie ist bei dir?
Ich muss mich jetzt outen. Ich bin voll der Protektoren-Fetischist.
Das habe ich mir aber schon fast gedacht.
Ja. Einfach, weil ich auch finde, es sieht geil aus.
Nee.
Punkt 1, doch.
Nee. Null.
Doch, das hat
sowas. Nein.
Ich finde, das hat sowas wie, du bist der Gladiator.
Ich finde das so grottig, weil ich fühle mich dann wie so ein Eishockeyspieler. So, ich kann mich nicht bewegen, aber ich kann vorwärts fahren.
Nein, ich finde das, vor allem das Geile ist, ich bewege mich da, mich stört das null. Ich kann das auch immer nicht nachvollziehen. Ich sage, hey, ich merke das gar nicht,
wenn wahrscheinlich ist Corona.
Wahrscheinlich, also ich finde das geil. Klar, natürlich ist halt auch schon, wo ich sage, okay, gut, für mich ist die Schutzfunktion wichtig, weil ich halt auch, ich neige vielleicht ab und zu dazu zu Harakiri, aber auch eigentlich möchte ich gesund bleiben und möchte ich vor allem, dass Gelenke und Co. heil bleiben.
Wie war das Dead Before Did Not Finish?
Ja, das gilt ja trotzdem.
Du weißt ja, warum du ein Protektorenfetischist bist.
Ja. It keeps me alive.
Ja, das ist tatsächlich der einzige Grund. Ja, okay, gut, erzähl weiter.
Und ich meine, ich habe jetzt lang noch nicht so viel Erfahrung und so viel ausprobiert, gerade im Enduro-Bereich, aber so ein bisschen das, was ich jetzt gelernt habe und vielleicht anders machen würde. Fangen wir auch beim Helm an. Klar, ein guter Enduro-Helm würde ich mittlerweile auch mehr aufs Gewicht achten. Und also ich habe von O'Neill einen, den Series 5. Mhm. Ich finde den Helm okay. Er sitzt mir teilweise ein bisschen nicht straff genug irgendwie. Mhm. Das würde ich mehr drauf. Ich meine, es ist okay, aber ja, auf jeden Fall beim Helm echt sehr, sehr guter Sitz und dann auf das Gewicht, wobei ich habe noch keinen Vergleich bisher. Mhm. Ich weiß, bisher stört mich das Gewicht einfach nicht von dem Helm. Auch wo ich den komplett 5 Tage am Stück auf Kreta jeden Tag auf hatte, hat mich das nicht gestresst.
Ja, das ist super.
Kann aber natürlich sein, dass wenn ich jetzt einen Carbon-Helm mir holen würde, dass ich denken würde, Alter, warum hast du das nicht
früher gemacht? Das ist immer so.
Kann sehr gut sein. Oberkörper, ich habe ja so eine komplett Protektorenjacke.
Genau.
Bin ich ehrlicherweise so semi-zufrieden damit.
Weil?
Das ist ja eine von Lead.
Ja.
Ich glaube, vom Schutz ist das auch schon ganz ordentlich, das Ding. Bin aber semi-zufrieden, weil ich einfach der Meinung bin, der Sitz könnte hier und da besser sein. Vor allem die Unterarm- und Ellenbogenprotektoren sind scheiße. Da ist auch nur ein Klettband ganz vorne Richtung Handgelenk,
ja,
sodass ich das Gefühl habe, am Ellenbogen, wo es mir am wichtigsten gerade ist eigentlich, das Ding sitzt es total locker und dreht sich einfach weg.
Ja, das ist scheiße.
Dass es so ein bisschen was blöd ist und dann steht das auch so ab irgendwie, das fühlt sich einfach nicht richtig an, das mag ich nicht. Und auch so im Oberkörperbereich, das könnte irgendwie besser sitzen, dass ich sagen würde, ja, aber halt viel mehr anprobieren und ausprobieren, was wirklich ist, eventuell auch auf eine Lösung, wo ich sage, Schulter, Brust, Rücken in einem und Ellenbogen separat.
Ich wollte gerade sagen, als ich Motocross gefahren bin, gab es ja noch diese typischen Brustpanzer, die du über ein Trikot getragen hast. Und dann hatte ich Ellenbogen-Dinger dazu. Ja. Und ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist so eine Protektorenweste dir zu holen. Und wenn du es halt eben wirklich brauchst, dir halt nochmal spezielle Ellenbogenschuhe.
Genau, was auf jeden Fall für mich extrem wichtig ist, ist, dass das Ding Lead Brace oder Neck Brace kompatibel ist. Ja, weil ich gerade da ich eben gerne schnell fahre und vor allem auch auf Kreta entdeckt habe, dass ich es total geil finde, Offroad umso schneller, umso besser zu fahren.
Ja, du brauchst sowas.
Ich bin halt so ein Speed-Junkie und gerade mit Hinblick auf die Rallye und so, da macht es halt einfach Sinn. Deshalb wäre es mir wichtig, dass wenn ich es brauche, also jetzt wenn ich irgendwo Trail fahren würde oder richtig technisch Enduro fahren gehen würde, würde ich es nicht anziehen, weil es dann einfach stört. Aber wenn ich weiß, ich fahre schnell, dann würde ich halt gerne Lead Brace nutzen können in Kombination damit. Oder
Neck-Brace. Da bin ich dabei. Das ist sehr gute Nummer, ja.
Klamotten. Enduro-Klamotten einfach. Da habe ich auch keinen Markenfetisch und so irgendwie, keine Ahnung. Die kriegen sowieso Löcher und so.
Ja, das stimmt.
Was mir allerdings wichtig ist, weil ich irgendwie Talent habe, mir Löcher in die Hose zu brennen am Krümmer, dass ich darauf achten würde, dass die Enduro oder die Hose einen dicken Lederbesatz innen drin hat, dass du dir dann nicht so schnell Löcher reinbrutzelst.
Wie viel Geld willst du dafür ausgeben?
Hey, das brauchst du nicht viel Geld ausgeben.
Ich habe die Dinge immer noch als Arschsteuer im Kopf.
Also ganz ehrlich, meine 80 Euro All-in-One-Satz von 24MX von JT Racing, wo vielleicht innen drin nicht so geil verarbeitet ist wie irgendwas von Fox, hat dicke Lederpads an der Hose.
Alles klar.
Das ist Jersey und Hose in einem.
Also never mind. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich dachte, ich trottel. Du meinst praktisch einfach nur, dass du hier nochmal so ein Lederflicken
hast. Genau, so ein Lederflicken in
Seite drin. Und ich dachte, was du meinst, wäre nochmal eingenäht in die verschiedenen Lagen.
Nein. Einfach nur so ein Lederpatch.
Ja, dann bin ich absolut bei dir. Da hast du vollkommen
recht. Nee, das ist ja viel zu warm auch in den verschiedenen Lagen drin. Da gehst du ja kaputt. Dann eins drunter. Ich habe und da bin ich echt, fühle ich mich einfach gut damit. Ich weiß nicht, wie viele, aber es gibt so diese Protektoren-Shorts, wo dann nochmal so Hüfte und sowas einfach,
das ist Gold wert.
Was so im Enduro-Bereich und so, glaube ich, schon Sinn macht. Und ich fühle mich einfach gut damit.
Sicher.
Da habe ich mir so ein Ding geholt. Ja. Und was mir echt wichtig ist, es sind richtig vernünftige Knieprotektoren, weil Knie halt nie, wie man so schön sagt.
Ja, das stimmt.
Und
bei Enduro ist das Gold,
bei dieser traurigen Geschichte mit der Beta, wo ich mich so dumm angestellt habe, da ist mir in diesem Steilhang, in diesem 0815-Ding, ist mir das Bike einfach ins durchgestreckte Knie geknallt. Und hätte ich nicht diese Knieprotektoren, wo ich damals gehabt habe, auch wenn das nur ein 100-Kilo-Motorrad gewesen ist, hätte das, glaube ich, ziemlich wehgetan und wäre das ziemlich scheiße gewesen.
Das ist aber richtig Schweine.
Dass ich mir diese Dinger gekauft habe, Und ich habe von Acer bis Gorilla heißen die. Das ist keine richtige Knieorthese, sondern so eine Halborthese, aber halt schon mit einem Gelenk, wo auf Anschlag und sagt, so, jetzt streckst du dich nicht weiter nach hinten durch.
Ja.
Punkt. Und das finde ich schon sehr gut. Die sitzen allerdings nicht so geil, die verrutschen. Also ich hätte gern richtig geile Knieorthesen. Zumindest von Alpine Stars, die Fluid Pro oder so irgendwas. Oder vielleicht so eine richtig professionell angepasste. Das wäre im Wunschkonzert schon geil.
Ja, das wäre schon echt geil. Ja, da bin ich bei dir.
Handschuhe würde ich Brokrip fahren, definitiv.
Es ist irgendwie
total, weil die einfach geil sind.
Ja.
Punkt.
Bin ich absolut dabei.
Und ansonsten, irgendwelche geilen Enduro-Stiefel. Ob die jetzt von Sidi sind oder ein Tech 10 von Alpine
was
Stars.
Was ist dir wichtig beim Enduro-Stiefel?
Klar, Schutzfunktion auf jeden Fall. Mhm. Und aber auch, was mich zum Beispiel bei meinen, also ich habe jetzt einen uralten Alpine Stars Tech 3.
Mhm.
Die sind, und da, wo ich schon mal neue anprobiert habe, liegen da Welten dazwischen. Die sind tatsächlich relativ klobig und so ein bisschen undefiniert. Ich habe zu viel Spiel drin, was mich dann teilweise, ich merke, dass der Fuß viel arbeitet, bevor sich da irgendwas auf die Rast überträgt. Und das finde ich störend. Also ein guter Halt mit einem guten Schutz und dann ein vernünftiger Stiefel.
Ja.
Das wäre so, ja. Und dann der Rest ist halt echt abhängig davon. Klar, brauchst du noch eine Regenjacke drüber bei schlechtem Wetter oder für Rallye brauchst du noch mal so ein Rallye-Jacket. Klar, das ist eher so optional. Aber das wäre so das Setup für...
Ja gut, das kann ich verstehen. Achso, apropos Regenjacke, kann ich einen sehr guten Tipp geben. Das habe ich gemacht. Total geil. Geht ihr zu Decathlon oder irgendeinem Sportdumping-Geschäft und holt euch von Casua so eine Regenjacke für 38 Euro.
Ja.
Das Ding ist total geil. Es ist zwar nicht atmungsaktiv, aber für wirklich Hardcore-Regen ist das Ding Gold
wert. Ja.
Man hat Lüftungsschlitze links und rechts, die kann man halt eben aufmachen, die gehen dann komplett durch, dass du halt eine gewisse Zirkulation drin hast. Ich muss aber sagen, selbst im Winter bin ich nur damit gefahren. Und
ja, weil es halt warm ist.
Genau, es wird halt super schnell warm und es ist echt regendicht, das Ding. Das ist total geil.
Aber ganz,
ich habe mich damit schon ein paar Mal hingelegt.
Bei richtig regendichten Sachen hast du halt irgendwann einfach... ist das nicht mehr
atmungsaktiv.
Wie soll es denn gehen auch?
Aber das hat die Erfahrung, die ich gemacht habe, halt günstig gekauft in so einem Wanderstore.
Ja.
Total geil, weil ich hatte davor, hatte ich nämlich mal so eine spezielle, sage ich jetzt mal, oder so eine Spezialregenjacke fürs Dreifahren, die, glaube ich, 60 oder 70 Euro gekostet. Braucht man nicht. So, und das Ding ist kaputt gegangen.
Mhm.
Weil es halt einfach, das ist halt einfach so ein Gummiüberzug gewesen. So, also, und dann hat es heiß
gleich. So halt,
warum?
Weil ich mir damals eine von O'Neill so eine Regenjacke gekauft habe. Die war echt nicht günstig. Und an diesem besagten Unglückstag mit der Beta im Offroad-Park, da hat es geregnet. Also habe ich gesagt, boah, voll pro-like.
Ja.
Ziehst du deine Regenjacke an. Hab dann festgestellt, dass ich die, also ich habe halt klar, ich hasse das mit Größentabellen und so, ist irgendwie immer schwierig und so. Und ich habe die irgendwie nach Gefühl bestellt. Und auf jeden Fall habe ich dann da festgestellt, alter Schwede, das Ding, das ist mega eng. Mit Protektoren drunter und allem Scheiß.
Ja.
Dann ist das die ganze Zeit hochgerutscht. Das ist die ganze Zeit quasi so, weißt du genau, so am, wo das Jersey in die Hose geht.
Ja.
Das ist da einfach nie, wo schön das Wasser reinlaufen
konnte. Oh, das war richtig gut.
Und dann habe ich dann festgestellt, das erste Mal, wo ich mich so ein bisschen stärker bewegen habe, ist der eine Ärmel abgerissen. Viel zu eng war.
Das ist nicht dein Ernst.
Und als ich mich dann einfach richtig auf die Fresse gepackt habe, ist das Ding an allen Nähten aufgerissen. Und sah aus wie so eine Wurst, die du zu lange gekocht hast und geplatzt ist im Wasser. Das heißt, ich hatte meine geile, teure O'Neill-Regenjacke vielleicht 20 Minuten im Betrieb und danach war sie dahin.
Oh, scheiße, das ist nicht dein Ernst.
Das ist mein Ernst.
Och, ist das geil. Ey, das ist der Oberhammer. Das ist der Oberhammer. Oh Gott. Och, das feiere ich hart. Das feiere ich.
Das ist schon lustig. Und jetzt habe ich irgendwie eine, keine Ahnung, in der Aktion Hashtag No Werbung von 24, den ihre Homebraid die rutscht zwar irgendwie so ein bisschen hoch, als ich die bei dir auf der Trailer anhatte, aber so an sich bisher ist die okay, die passt gut über die Protektoren drüber und so.
Und vor allem, wie viel hat die gekostet? 20 Euro? 24? 25?
24 Euro oder so irgendwie, das ist halt auch...
Komm,
das ist egal. Aber die macht auch ein echt, also vom Stoff her, ist die wesentlich, klar, die ist nicht so klein und kompakt wie die O'Neill, aber die macht einen sehr robusten Eindruck.
Aber sind wir jetzt mal ehrlich, ich kann dir schon fast Brief und Siegel drauf geben, dass O'Neill wahrscheinlich in derselben Fabrik produziert, wie 24MX es gekauft hat.
Keine Ahnung.
So, also es ist genauso, ich halt auch so bei Regenkombis ist immer die Frage, wo du die Anwendung hast. Aber wenn du rein Offroad bist, ey, das soll halt einfach Regen abhalten.
Ja.
So, wenn wir jetzt im Tourenbereich sind, ist es nochmal eine ganz andere Nummer.
Ey, vor allem im Tourenbereich gehe ich halt davon aus, geht die Regenkombi in der Regel nicht kaputt. Da kann ich auch ein bisschen mehr investieren für Komfort und so.
Klar. Im Offroad-Bereich, und dann ist auch eine Kombi sinnvoll, ja, also genau. Das sei auch mal dazu
gesagt. Und im Offroad-Bereich, ich meine, ist eh scheißegal, nur da ziehst du eigentlich eh was eher nur über den Oberkörper. Okay, beim Rallye-Fahren nicht unbedingt, wenn du da halt eine komplette 600-Kilometer-Etappe noch hast.
Klar.
Da hast du auch wieder was anderes an. Also zum irgendwie im Enduro-Park und so rumkrauchen, da ist das halt auch einfach wurscht.
Da brauchst du auch nur eine Jacke und das Thema ist
durch. Weil das darf halt nicht viel kosten, weil es wird kaputt gehen.
Das ist halt sowieso
also zumindest dabei. Bei mir.
So, bei mir genauso, ist ja alles nur eine Frage der Zeit.
Ja, Frage der Zeit.
Ja, wir haben 5 Minuten noch vor uns. Entweder machen wir eine kurze oder wir gehen... Nee, ich würde sagen, wir gehen zu meiner Lieblingsrubrik.
Wir müssen definitiv zu meiner Lieblingsrubrik
gehen. Ja. Wer hat das letzte Mal gemacht? Hast du oder habe ich?
Ich habe das letzte Mal gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich gefragt habe.
Ja, das ist nicht so schlimm. Dann gib mir kurz eine Sekunde.
Eins.
No
pressure.
Okay, gib mir 20 Sekunden.
Ja.
Du kannst ruhig zählen, wenn du willst.
Soll ich zählen? Nein, ich überlege gerade, wie ich jetzt grandios überbrücken könnte zu dem Thema. Und mir fällt nochmal das Thema Motorradmesse ein, einfach.
Dann laber mal drauf los.
Also es gibt da, ich habe da schon nochmal geguckt, es gibt aktuell nichts Neues, außer nach wie vor, dass KTM und BMW die Teilnahme an der EICMA abgesagt haben. Es gibt leider auch noch nichts Neues, was überhaupt jetzt ist mit der EICMA, mit dem Vorstand. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es sowieso, und das ist so eine, wo ich, vielleicht hat jemand eine Meinung dazu, weil das ganze Thema Messe steht ja sowieso, sind die Kosten noch im Verhältnis und der Aufwand und ganz viele Motorradmessen, wo schrumpfen und so weiter und so fort und sind Messen überhaupt noch relevant? Auf der anderen Seite gibt es dann wieder kleinere lokale Messen, die neu entstehen und solche Geschichten. Und ich glaube gerade, dass durch dieses Corona-Thema, wo Großveranstaltungen eh noch in den Sternen stehen, in welcher Form wir die dieses Jahr haben und auch international.
Hundertprozentig gar nicht.
Bin ich mir auch ziemlich sicher und ich glaube auch, dass dieses Thema, diese Messewelt komplett über den Haufen schmeißen könnte.
Ja, das kommt
in welcher Form auch immer. Und ich glaube, dass darüber nochmal der Bereich, das ist einfach eine These, die ich jetzt aufstelle, der Bereich von diesen ganzen Online-Moto-Influencern, Online-Präsenz, wie auch immer, Image-Videos nochmal an viel, viel mehr Bedeutung gewinnt dadurch.
Ja, das ist ein guter Punkt. Klar. Da bin ich bei dir. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja. Hast du was?
Ja, ich habe was.
Sehr geil.
Und zwar mein Lieblings-Motorrad-Sponsorendesign. Wenn du an Motorrad denkst, aus Rallye, Enduro, Motocross oder Trail,
alter
Sponsorendesign.
Aktuell oder alt?
Sowohl als auch. Also ich würde einfach anfangen und du kannst einfach gucken, wie es dir passt. Es gibt 2 Designs, die ich super genial finde. Nummer 1, davon gibt es Kawasaki und Yamaha im Supercross, also beziehungsweise im Motocross-Bereich. Das ist der Sponsor Monster Energy, weil der einfach, weil ich auf diese Kombination schwarz und dieses neongrüne leichte einfach total drauf abfahre, gerade in Kombination mit noch weiteren Sponsoren drauf, wenn das gut eingearbeitet ist. Und ich finde, man sieht einfach auf den Kawasakis und den Yamahas von den gesponserten Teamfahrern einfach ein schickes Design, was gut aussieht. Es hat sowas leicht düsteres, aggressives. Und das ist, also das, wenn ich das sehe, denke ich mir einfach immer wieder, da haben die Designer aber sowas von was richtig gemacht. Der zweite Punkt ist tatsächlich, und das sieht, finde ich, auch nur auf einer Suzuki gut aus, der Sponsor Makita.
Echt?
Ja.
Krass, da muss ich mal gucken, das kenne ich nicht.
Das ist auch relativ, das ist auch gar nicht so, also es ist, eigentlich kann man das nicht so richtig als Design nennen, die haben einfach nur ein paar Elemente geändert. Und zwar bei, nehmen wir mal eine Suzuki 450er aus 2008.
Okay.
Gelbes Dekor und dann hast du praktisch das normale Suzuki-Design, wo du den Makita-Schriftzug drin hast in Rot und nochmal so ein paar weiß-rote Elemente. Also relativ schlicht gehalten, aber trotzdem sehr schön gemacht. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das schlichte Suzuki-Design von Mitte Nuller Jahre, sage ich jetzt mal, Mitte, Ende Nuller Jahre einfach sehr gefeiert habe. Schlicht, gelb, schwarz mit manchmal weißen Akzenten drin und dazu einfach nochmal das rote Makita Schriftzug da drin. Das war wirklich schick. Also das ist so bei mir Nummer 2 tatsächlich. So ein bisschen.
Das ist cool.
Wie ist es bei dir?
Also tatsächlich auch in dieser Motocross und teilweise auch so Hard-Enduro-Geschichte liebe ich die Monster-Designs. weil die einfach richtig geil sind. Ich finde, die rocken. Gefällt mir auch persönlich besser als Rockstar Energy vom Design her und
so. Bin ich absolut dabei.
Ja, also auch wenn Graham Jarvis Rockstar und so, aber ich finde die Monster Designs finde ich einfach richtig, richtig geil. Im Bereich Rallye muss ich sagen, ich würde jetzt gerne sagen, dass es da die Honda Designs sind, die aktuellen, aber ich finde, die machen viel zu wenig daraus. Ja. Die sehen einfach zu arg, also ist mir zu langweilig und ich muss sagen, im Rallye Design stehe ich total auf diesen Red Bull Look.
Ja.
Ich finde die Red Bull Rallye-Maschinen,
das ist für mich geil aus. Ich finde, die haben das genau richtig designt. Das passt
genau, von vorne auch von den Farben und so.
Das ist auch einfach schick. Also
wir posten das Bild dazu. Wenn du dieses Bild also no words.
Was sind das, ist das aus dem aktuellen Jahr?
Ja, das müsste aus dem aktuellen Jahr sein.
2020 also?
Aktuell, ja. Also das auf jeden Fall da. Und Retro-Look muss ich sagen, und da kann ich aber gar nicht so pauschal sein, finde ich diese alten Dakar-Looks von Mitte 80er bis Anfang 90er, also die Afrika Twin Rottmanns-Look, dann die, war halt ja auch schon gezeigt, die Yamaha Tenere im Gullewars-Design und so Zeug, dann gab es sogar mal die Honda XL, glaube ich, im Marlboro-Look und sowas, und ich finde diese alten Rallye-Designs, finde ich, was retro-technisch, ich feiere das
1000%. Und da muss ich tatsächlich sagen, den geilsten Designer, weil es auch so ausgefallen ist und komplett raussticht, ist der Camel. Das war, glaube ich, war es BMW?
Die, wo ich die geschickt habe? Nee, das war eine Twin.
War das eine Twin
im Camel? Das war eine Afrika-Twin. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht so genau gefunden, wann die im Campbell-Design gelaufen
ist. Nicht so wild, aber das Ding ist auch geil. Einfach, weil es komplett außerhalb der Norm ist. Aber ich finde, das macht auch das Red Bull-Design so aus. Ja. Weil Red Bull hat einfach Grundfarbe blau.
Ja.
Baut das wunderbar. Bei den KTMs sieht das einfach schick aus. Ja. Mit dem Querschnitt und dem roten Schriftzug drin. Und bei Camel fand ich das so geil.
Ja.
Konsequent gelb.
Ja.
Und den schwarzen Schriftzug mit dem Kamel drauf.
Das jetzt Hashtag wieder was ganz anderes.
Ja.
Ich bin ja aber auch Riesenfan von dieser alten Camel-Trophy, wo ich dir schon mal Bilder von der Dolly geschickt habe.
Ja.
Oder wo sie mit den Landys unterwegs waren und sowas.
Ja.
Ich habe sogar eine limitierte Camel Trophy Uhr so daheim. So ein
Ach Ding. Nein! Ja,
total geil.
Nein, wie geil.
Ich liebe das, weil das so noch diese alte Abenteuer-Spirit und weil ich auch das Design von diesen Fahrzeugen, obwohl ich nicht Raucher bin, total geil finde.
Ja, es ist echt der Hammer. Aber da sieht man auch mal, wie viel Tabak damals...
Ja, vor allem wie salonfähig das noch war.
Komplett.
Wenn du überlegst...
Da hat ja jeder geraucht.
Ja, schon. Und es hat sich aber auch... Die, wo nicht geraucht haben, haben sich nicht dran gestört. Auch wenn du überlegst, Tabakwerbung, auf einmal in der Formel 1 keine Tabakwerbung. Ich meine, ich habe, also früher, wo ich noch so Formel 1 geguckt habe, ne, da war klar, der Ferrari mit Marlboro, das hat zusammengehört.
Genau, das irgendwie. Ist der Punkt. Das finde ich auch tatsächlich so krass, das habe ich...
Ich habe das aber für mich auch gar nicht mit Rauchen in Verbindung gebracht.
Nee, muss
ich
tut sagen. Man auch nicht. Das ist auch total, also das finde ich auch immer noch sehr gut, dass das halt nicht so extrem ist. Aber was mir gerade einfällt wegen dem Salonfähigen, ich bin zu meiner Schande Raucher.
Also ich wollte jetzt auch nicht dafür sagen, ich finde es gut, dass wir Werbung für Zigaretten machen.
Gottes Willen.
So. Das ist völlig wertfrei, aber für mich hat das Design nicht unbedingt da mich animiert.
Ja.
Oh, Schumi hat Marlboro auf dem Ferrari, da muss ich jetzt mal eine rauchen. Das hat mich nicht getriggert.
Bin ich absolut bei dir. Ich finde das halt interessant, weil ich das ja selber auch immer wieder merke. Also ich bin ja auch jemand, ne, als Raucher akzeptiert man einfach, wenn Nichtraucher dabei sind, dass man die jetzt nicht ins Gesicht pustet oder ähnliches, sondern dass man sich halt abseits davon entsteht, dass halt niemand das abbekommt. Finde ich auch vollkommen okay. Ich finde aber diesen Unterschied krass, wenn ich gerade mit meinen Eltern darüber rede, die selber auch früher Kettenraucher waren. Na, und zum Glück haben sie dann den Absprung geschafft. Die haben gesagt, du wurdest damals dumm angeguckt als Nichtraucher. So, und heute ist es ja genau anders.
Das ist krass,
wenn ich irgendwie essen bin oder sowas und ich sage, ach ja, ich bin gut vollgegessen, ich gehe jetzt mal kurz raus, eine rauchen, dann wirst du teilweise schon komisch angeguckt, wenn du in gewissen Kreisen oder sowas hausierst. Das ist schon echt krass, wie sich das so gewandelt hat. Ich muss aber auch sagen, ja, ich finde es auch schade, aber einfach aus dem Grund, Tabakindustrie ist ähnlich wie bei Red Bull, da steht halt fucking viel Kohle hinter.
Ja.
So, und deshalb haben die auch einfach die Möglichkeiten, die gewissen Designer zu beauftragen, dass es halt ein cooles Design gibt.
Ja.
Das heißt, unabhängig von der Tabakindustrie, einfach die Kohle, die hinter den Unternehmen steht, ermöglicht solche schönen Designs.
Ja.
Und das finde ich schade, dass es das nicht mehr gibt.
Ja.
Das ist tatsächlich so das Ding. Das ist
dafür glaube ich gibt's auch heute Energy Drinks, wo geile Designs waren. Und ich glaube, das war cooles.
Das war ein schöner Abschluss, würde ich auch sagen.
Ja, finde ich.
Wir haben jetzt tatsächlich, fast Punktlandung, 3 Minuten drüber, aber halb so wild.
Das ist doch voll gut.
Wir sehen uns in der nächsten Woche, hören uns in der nächsten Woche und dann schauen wir mal, was wir da dann für schöne Themen übrig haben.
Bis dahin. Macht es gut.
Macht's.
Bleibt sauber.
Genau, bleibt gesund vor allem. Jo. Und schaut zu, dass die Decke nicht auf den Kopf fällt.
Tschüssi.
Ciao.